NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Entscheidende Stunden. In den Hochwassergebieten an der Oder steht der Höhepunkt der Flut unmittelbar bevor. Fortsetzung folgt. CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen haben sich zur ersten Sondierungsrunde getroffen. Militäreinsatz für Wirtschaftsinteressen. Bundespräsident Köhler entfacht eine neue Debatte über die Bundeswehr. Dazu auch der Kommentar. Gute Chancen für Operation Topkill. Aber das Bohrloch im Golf von Mexiko ist offenbar noch nicht gestopft. Missbrauchsskandal bei den Jesuiten. Der Orden räumt systematische Vertuschung ein. Und Schulfrieden wichtiger. Das Berliner Oberverwaltungsgericht verbietet einem Muslim das Gebet in der Schule. Die Deiche halten bisher. Das ist vielleicht die wichtigste Nachricht aus den Hochwassergebieten in Brandenburg. Nach der großen Flut von 97 waren die Schutzanlagen fast überall im Land verstärkt worden. Das zahlt sich jetzt aus. Dennoch gilt in den Gebieten entlang der Oder die höchste Alarmstufe und das Wasser steigt immer noch an. Aus Potsdam, Thorsten Südow.
Für den Osten Brandenburgs sind es jetzt entscheidende Stunden. Der Scheitel der Oder kommt aus Polen in Ratzdorf an. Der Pegel zeigt mehr als 6,25 Meter. Ministerpräsident Matthias Platzek spricht mit Helfern und dem Krisenstab entlang des schnell dahinströmenden Flusses und nennt die Situation ernst.
Sie ist ernst, das ist überhaupt keine Frage. Das Hochwasser ist vergleichbar mit dem von 1997. Und es ist eine ernste Situation und da steckt niemand drin. Es kann immer was passieren. Deshalb sind alle Vorbereitungen auch so getroffen worden, dass Menschenleben und Hab und Gut soweit irgend möglich geschützt werden. Wir haben Filtersysteme in den Deichen eingebaut, in den modernen, dass sie diesem längeren Druck auch gut standhalten müssten. Aber wir freuen uns über jeden Tag, den der Scheitel kürzer steht, überhaupt keine Frage.
Wichtig ist, dass die Brandenburger Deiche weitgehend neu gebaut wurden. Der Informationsaustausch mit Polen klappt und alle Helfer wissen, was sie zu tun haben, sagt Platzek. Mehrere Tage müsse mit Pegelständen knapp unterhalb der Deichkrone gerechnet werden. So Matthias Platzek und der Präsident des Landesumweltamtes Matthias Freude ergänzt.
Es ist nicht friedlich. Wir haben die zweithöchste Hochwasserwelle, die es in historischer Zeit an der Oder überhaupt gegeben hat. Das müssen wir sehen. Auch wenn unsere Deiche gut sind, die sind sehr gut. Noch nie waren sie so gut. Es gibt immer noch Restrisiken. Wer geht davon aus, das hält das Ganze? Man muss es wissen, Entwarnung gibt es überhaupt keine. Dramatik, und das ist die gute Nachricht, auch nicht. Denn mehr als 30 Zentimeter kriegt man nicht mehr drauf. Es gibt rund 3-4 Tage richtig hohes Wasser. Das werden unsere Deiche hoffentlich abhalten.
Auf mittlerweile 75 Kilometer kontrollieren Deichläufer pausenlos die Schutzwelle. In der Neuzeller Niederung, nördlich von Ratzdorf, ist der Deich durch tausende Sandsäcke erhöht worden. Polizisten und Bundeswehr sind bereit, beim Deichschutz zu helfen, sagt Innenminister Rainer Speer, der auch das Problem wühlender Biber im Oderdeich anspricht.
Sie haben ja gehört, es sind erhebliche Schäden durch Biber entstanden. 100 Löcher sind inzwischen gestopft worden. Aber die da vertrieben werden, die bauen sich gleich wieder neue. Und das ist das Problem.
Vom Härtetest für die Oderdeiche ist heute zwischen Ratzdorf und Kiez die Rede. Besucher am Frankfurter Oderufer hoffen, dass alles gut ausgeht.
Wird alles halten, hundertprozentig. Ja, weil man ein bisschen Vertrauen in die Technik haben muss, nicht wahr?
Also wir hoffen mal nicht, dass es so schlimm wird wie 97. Wir haben ja mal ein Stückchen runtergeguckt und auch rüber nach Polen. Also ist noch ein wenig Luft. Aber wenn es natürlich mehr wird, dann wird es eng, ja.
Hier, denke ich, in Frankfurt ist das nicht so das Problem. Das eigentliche Problem sind die Dörfer. In Brieskow-Finkenherd, wo der Deich zum Beispiel noch nicht fertig ist, wo jetzt auf dem letzten Drücker nochmal der Deich repariert werden muss, in deren Haut möchte ich nicht stecken.
Und noch einen Tag lang soll der Oderpegel ansteigen.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Es war ein Treffen auf neutralem Boden in einem Hotel am Düsseldorfer Flughafen. Denn die Frage, wer die Gespräche leitet oder wer dazu eingeladen hat, sollte sich gar nicht erst stellen. 2,5 Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und SPD zu einem ersten Sondierungsgespräch getroffen, auf Augenhöhe, wie es ausdrücklich heißt. Nachdem alle anderen Koalitionsmöglichkeiten, wie Ampel und Rot-Rot-Grün, jedenfalls im ersten Anlauf gescheitert waren, ging es jetzt um die Frage, ob NRW von einer großen Koalition regiert werden könnte. Die beiden Parteien lagen bei der Wahl fast gleich auf, die CDU nur ganz knapp vorn mit 6.000 Stimmen. Entsprechend heikel dürfte die Frage werden, wer denn den Ministerpräsidenten stellen kann. Was die Sondierungsrunde gebracht hat, darüber berichtet aus Düsseldorf Paul Elmar Juris.
Am Schluss reichte die Zeit nicht. Das Sondierungsgespräch muss am Dienstag fortgesetzt werden. Doch das Gespräch sei offen und konstruktiv gewesen, berichteten Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und seine SPD-Herausforderin Hannelore Kraft übereinstimmend.
Die Gespräche heute haben in einer sachlichen Atmosphäre stattgefunden, in einer offenen Atmosphäre. Und es ist von beiden Seiten deutlich geworden, dass wir mit sehr großer Ernsthaftigkeit hier versuchen auszuloten, ob es die Basis geben wird zu gemeinsamen Koalitionsverhandlungen.
In einer Generaldebatte ging es zunächst um die Frage, ob das Kriegsbeil zwischen CDU und SPD begraben werden kann. Die wechselseitigen Verletzungen, die während des Wahlkampfes entstanden sind, wurden offen angesprochen. Die CDU wies noch einmal den Vorwurf der Käuflichkeit gegen Ministerpräsident Jürgen Rüttgers wegen der Sponsoring-Affäre zurück. Die SPD rügte die Kraft-die-Land-die-Kampagne der CDU, bei der die SPD-Spitzenkandidatin mit der gescheiterten hessischen SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti verglichen worden war. Ziel sei es gewesen, berichtete CDU-Chef Rüttgers, die Grundlage für ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zu legen. Beide Parteien fühlen sich in der Verantwortung, nach dem Patt bei der Landtagswahl vor 2,5 Wochen eine stabile Regierung zu bilden. Jürgen Rüttgers betonte:
Wir waren beide der Auffassung, dass es richtig und wichtig war, dass es offen angesprochen ist. Sind Frau und Mann genug für den Fall, dass sich herausstellen sollte in den nächsten Tagen, dass wir irgendwas übersehen haben, auch in dem von Ihnen jetzt gerade angesprochenen Bereich, dann nochmal aufzunehmen.
Das strittigste Thema, die Bildungspolitik, wurde heute nicht angesprochen. Dafür ergaben sich bei zwei anderen Themen erste Übereinstimmungen. CDU und SPD kamen im Grundsatz überein, dass den finanzschwachen Kommunen geholfen werden muss. Und auch bei der Frage einer ökologischen Wirtschafts- und Industriepolitik zeigten sich erste Übereinstimmungen. Beide Parteien haben ähnliche Ziele, aber es ist noch nicht im Detail darüber gesprochen worden, wie man sie erreichen kann. Ob beide Parteien sie am Schluss auf eine Koalition verständigen können, steht heute noch nicht fest. Bei der SPD wird nach Ende der Sondierungsgespräche ein Parteitag über die Aufnahme formeller Koalitionsgespräche entscheiden. Doch zunächst wird in der kommenden Woche weitergesprochen.
Wofür kämpft die Bundeswehr in Afghanistan? Womit lassen sich Auslandseinsätze überhaupt rechtfertigen? Bundespräsident Köhler hat jetzt die Debatte über den Sinn von Auslandseinsätzen mit einer Variante bereichert, die nicht nur Verfassungsrechtler für bedenklich halten. Die Bundeswehr soll deutsche Wirtschaftsinteressen durchsetzen, so sinngemäß der Bundespräsident, und wörtlich sprach er von freien Handelswegen, die die Bundeswehr sichern solle. Die Opposition reagiert mit Unverständnis. Gerd Debenbrock fasst die Debatte zusammen.
Mit einer missverständlichen Äußerung hat Bundespräsident Horst Köhler für erhebliche Irritationen gesorgt. Auf dem Rückflug von seinem überraschenden Besuch bei deutschen Soldaten in Afghanistan hatte Köhler dem mitreisenden Reporter des Deutschlandfunks ein Interview gegeben und gesagt,
dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ bei uns durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.
Köhler hatte dies in einer längeren Passage zu einer Frage zum Mandat der Bundeswehr in Afghanistan geäußert. Von einem Schaden für die Akzeptanz der Auslandseinsätze der Bundeswehr sprach SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann. Deutschland führe in Afghanistan keinen Krieg um Wirtschaftsinteressen, sondern es gehe um unsere Sicherheit. Wer anderes behaupte oder fordere, rede der Linkspartei das Wort. In der Tat gab Köhler der Vorsitzende der Linkspartei, Gesine Lötsch, das Stichwort.
Die Wahrheit sind die wirtschaftspolitischen Interessen. Das hat Herr Köhler nun, ob bewusst oder unbewusst, ausgeplaudert. Aber damit hat er genau das beschrieben, was in Afghanistan passiert.
Entrüstung auch beim Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Jürgen Trittin, der Köhler gar mit dem senilen Heinrich Lübke verglich.
Das, was er dort gesagt hat, kann er nicht ernst meinen. Es wäre mit dem Grundgesetz, mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Auslandseinsätzen nicht vereinbar.
Die FDP-Sicherheitsexpertin Elke Hoff stellte sich hinter den Bundespräsidenten. Köhler werde von seinen Kritikern zum Teil absichtlich missverstanden. Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass zu den neuen Aufgaben der Bundeswehr auch der Schutz von Handelswegen gehöre. Das stehe bereits im Weißbuch der Bundeswehr. Keine besonders glückliche Formulierung sei dies, merkte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Ruprecht Polenz, CDU, an, der aber zugleich Köhler in Schutz nahm.
Ich würde den Zusammenhang mit Afghanistan hier nicht herstellen, aber natürlich haben wir ein Interesse an freien Handelswegen wie die Welt insgesamt. Sie sehen das ja beispielsweise am internationalen Einsatz gegen Piraterie am Horn von Afrika.
Genau auf diesen Einsatz hätten sich seine Äußerungen bezogen, ließ dann am Nachmittag Bundespräsident Horst Köhler seinen Pressesprecher erklären. Die Afghanistan-Mission, nach der Köhler im Interview gefragt wurde, habe er bei diesem Teil seiner Antwort gar nicht gemeint.
Aber was genau hat Köhler gemeint? Bundeswehreinsätze zur Wahrung deutscher Wirtschaftsinteressen. Hat er nur ausgesprochen, was ohnehin immer Geschäftsgrundlage war? Oder hat er das Grundgesetz völlig aus dem Blick verloren? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Georg Schwarte.
Es gibt rhetorische Talente, es gibt weniger begabte Redner und dann gibt es da Horst Köhler, unseren Bundespräsidenten. Immer für eine Überraschung gut, der Mann. Da hat er gerade die Bundeswehr in Afghanistan besucht, stand am Ehrenhain für die gefallenen deutschen Soldaten, hat mit der Truppe über ihre Nöte, Ängste und ihr Gefühl, von der Heimat vergessen zu werden, geredet. Lobenswert das alles. Und dann steigt unser Bundespräsident ins Flugzeug und sagt über den Wolken Sätze von verstörender Merkwürdigkeit. Ein Land wie Deutschland, exportabhängig, müsse wissen, dass ein militärischer Einsatz notfalls nötig sei, um unsere Interessen zu wahren. Freie Handelswege zum Beispiel. So klar, so beunruhigend. Aber dieser Horst Köhler kann das auf die ihm eigene Art noch viel besser sagen. Regionale Instabilität wirke sich nämlich negativ auf unsere Chancen aus, durch Handel Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. So ist das also. Früher haben sie das mal Kanonenbootdiplomatie genannt. Horst Köhler nennt das heute eine Erkenntnis, die sich langsam in der Bevölkerung durchsetze. Von welcher Bevölkerung eigentlich redet unser Bundespräsident? Von den 60% der Deutschen, die Auslandseinsätze der Bundeswehr, denen in Afghanistan im Speziellen, ablehnt? Von der Bevölkerung, die ihren Politikern zu Hause im Wahlkreis wegen des Afghanistan-Einsatzes die Hölle heiß macht? Dieser Präsident hat zwar kein rhetorisches Geschick, aber dafür wenigstens ein Händchen für schlechtes Timing. Wer wie Köhler ohne Not eine Debatte lostritt, in der Bundeswehreinsätze wirtschaftliche Interessen und sicherheitspolitische Erwägungen in verschwurbelten Formulierungen auf sehr ungute Weise den sehr bösen Eindruck befördern, dass Deutschland notfalls eben auch mit dem Leopard 2, nicht dessen Verkauf, sondern dessen Einsatz, die deutsche Wirtschaft fördert, der zündelt. Ein Bundespräsident aber sollte nicht zündeln. Dass übrigens die Linkspartei Horst Köhler jetzt als Kronzeugen für ihre These nimmt, der Afghanistan-Einsatz sei ein Wirtschaftskrieg, dürfte keine Feder sein, die sich dieser Horst Köhler gern an den Hut stecken wird. Oder war das alles nur ein Missverständnis, wie es das Bundespräsidialamt jetzt in einem Rückzieher zweiter Klasse mitteilt? Motto: Der Bundespräsident habe doch nur den Schutz freier Handelswege beispielsweise vor Piraterie gemeint, an dem sich die Bundeswehr doch seit langem schon am Horn von Afrika beteilige. Man weiß nicht, was trauriger ist, ein zündelnder Bundespräsident oder einer, der vom eigenen Amt interpretiert werden muss, weil er öfter mal Dinge sagt, die er gar nicht meint. Zu Auslandseinsätzen jedenfalls hätte er vermutlich besser nichts gesagt. Denn jetzt meint man zu Recht. Der jüngste Auslandseinsatz des deutschen Staatsoberhauptes ist gründlich in die Hose gegangen.
Georg Schwarte kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Finanzmärkte brauchen schärfere Regeln. Soweit sind sie sich einig. Der deutsche Finanzminister Schäuble und sein amerikanischer Kollege Geithner. Aber welche Regeln verschärft, welche Zügel angezogen werden müssen, darüber gibt es durchaus noch unterschiedliche Auffassungen. Der Amerikaner war heute zu Besuch in Berlin und schon im Vorfeld hatte er klargemacht, dass er durchaus skeptisch ist bei einigen Maßnahmen der Bundesregierung, beim Verbot der sogenannten Leerverkäufe zum Beispiel, aber auch bei einem allzu strikten Sparkurs, der nach Auffassung der USA die Weltkonjunktur abwirken könnte. Dennoch demonstrierten die beiden Minister vor allem Einigkeit nach dem Treffen in Berlin. Christian Beckmann berichtet.
Nach außen gaben sie sich wie gute Kumpel, der amerikanische Finanzminister Timothy Geithner und sein deutscher Amtskollege Wolfgang Schäuble. Doch es lag Qualm in der Luft und der wurde auch noch kräftig von der Presse angefacht. Geithner sei empört über die europäische Sparpolitik, hieß es. Sie würde den europäischen Anteil an einer weltweiten Wachstumsstrategie reduzieren. Die dringend benötigte Nachfrage würde ausgebremst und eine neue Krise geradezu herbeigespart.
Wir alle wissen, dass wir Stabilität und Wachstum ausgewogen gestalten müssen und dass wir klare Bekenntnisse zu einem gerechten Steuersystem brauchen. Aber wir alle müssen uns deshalb dafür einsetzen, dass die Wirtschaft wächst, private Investitionen fließen und die Beschäftigung zunimmt. Und dies alles sollten wir ausgewogen gestalten.
Es wurde in der Tat deutlich, dass die europäische Finanzpolitik dieser amerikanischen Forderung nach einer Konsumanreizpolitik nicht nachkommen will oder kann. Schäuble wies auf die Stabilitätsverpflichtungen hin, denen sich die europäischen Staaten unterworfen hätten. Schuldenabbau sei das Gebot der Stunde, doch Schäuble ließ Konzessionen durchblicken.
Die Reduzierung der Defizite oder die hohen Defizite sind eine Hauptursache der krisenhaften Zuspitzung, also müssen sie maßvoll reduziert werden. Der Europäische Pakt ist ein Pakt für Stabilität und Wachstum.
Bei der Finanzmarktregulierung waren ebenso deutliche Diskrepanzen festzustellen. Der amerikanische Finanzminister lehnt eine Finanzmarktsteuer ab. Die Bankenabgabe hält er hingegen für geboten. Die Geldinstitute müssten an den Folgen der Krise beteiligt werden. Für Schäuble, der vom Parlament beauftragt wurde, eine solche Forderung mit zum Gipfel zu nehmen, keine einfache Position. Und so bemühte sich der deutsche Finanzminister zunächst einmal um eine Trostformel.
Wir sind in der Beurteilung dessen, was weltweit in der Finanzmarktregulierung getan werden kann und getan werden muss, viel enger zusammen, als es gelegentlich den Anschein hat. Aber man muss auch dabei sehen, dass natürlich Traditionen und Strukturen des Finanzsektors in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr anders sind als in Kontinentaleuropa. Und dass deswegen nicht alles 1:1 in beiden Teilen gemacht werden kann.
Schäuble betonte, der Bevölkerungsrückgang in Deutschland mache eine andere Defizitstrategie erforderlich als in anderen Teilen der Welt. Für eine Verständigung in Toronto seien deshalb Lösungen notwendig, die eben nicht die nationalen Unterschiede übergingen, erklärte Schäuble. Für Unmut in Washington hat offenbar auch der deutsche Alleingang beim Verbot von Leerverkäufen und anderen riskanten Finanzprodukten geführt.
Operation Topkill nennt BP seinen jüngsten Versuch, das Bohrloch im Golf von Mexiko abzudichten, aus dem bisher über 26 Millionen Liter Öl ins Meer geströmt sind. Ob Topkill Erfolg hat, ist derzeit noch unklar. Man komme gut voran, heißt es von BP. Aber Meldungen, wonach das Loch schon gestopft sei, konnten nicht bestätigt werden. Aus Washington, Rüdiger Paulert.
Noch immer tritt die rotbraune Ölbrühe in rund 1500 Meter Tiefe auf dem Grund des Golfs von Mexiko aus. Vermischt allerdings mit dem Schlamm, der das Bohrloch schließen soll, wie man live im Internet verfolgen kann. Eine verfrühte Erfolgsmeldung des zuständigen Leiters der US-Küstenwache, Admiral Thad Allen, wurde mittlerweile von seiner Sprecherin korrigiert. Auch BP konnte die Erfolgsmeldung nicht bestätigen, gibt sich aber gedämpft optimistisch. Nach Aussage des BP-USA-Geschäftsführers Bob Dudley verläuft im Moment alles wie geplant.
So far that operation is proceeding like we expected.
Man gehe dabei vorsichtig vor, um die Probleme nicht noch zu vergrößern, fügte Dudley hinzu. Da findet gerade ein großes Kräftemessen statt zwischen dem schweren Schlamm, den wir ins Bohrloch drücken, und dem Druck, mit dem das Rohöl aus dem Bohrloch herausschießt. BP hofft noch heute einen Erfolg vermelden zu können. Sollte der Austritt von Rohöl gestoppt sein, würde das Bohrloch endgültig mit Zement verschlossen. Es könne aber auch noch einen Tag länger dauern, bis man abschätzen könne, ob es geklappt hat, gibt sich der BP-Manager vorsichtig, da sein Unternehmen bereits neuen Vorwürfen ausgesetzt ist. So hat die Leiterin des Geologischen Instituts der USA, Marcia McNutt, heute erklärt, dass wissenschaftliche Messungen ergeben haben, dass die wirklich austretende Menge Rohöls mindestens doppelt, wenn nicht fast fünfmal so groß ist, wie von BP behauptet. Damit ist bereits jetzt mehr Öl aus dem Loch im Golf von Mexiko gesprudelt, als beim Unglück des Tankers Exxon Valdez in Alaska. Gleichzeitig versuchen tausende Helfer, das Öl von der Küste fernzuhalten, mit immer weniger Erfolg. Auf einer Strecke von rund 160 Kilometern hat der Ölsteg bereits Strände verschmutzt und schlimmer noch, auch die ökologisch wertvollen Sumpfgebiete ganz im Süden des Staates Louisiana. Die amerikanischen Medien zählen derweil die toten Fische und Vögel, die an Land gespült wurden. Welchen Tribut das Öl im Wasser fordert, weiß im Moment niemand und wird auch in Zukunft niemand abschätzen können, so Dr. Ian McDonald von der Florida State University, der mit seinem Team die Folgen der Ölpest im Golf von Mexiko untersucht. Längst hat die Ölpest auch das politische Washington erreicht. Heute Abend noch wird Präsident Obama eine Pressekonferenz geben. Darin wird er nach Angaben von Zeitungen und Nachrichtenagenturen einen 6-monatigen Stopp für Tiefseebohrungen und für den Verkauf von Rechten zur Ölförderung in Alaska, im westlichen Golf von Mexiko und an der Atlantikküste vom US-Staat Virginia verkünden. Erst wenn der Bericht der hochrangig besetzten Untersuchungskommission vorliege, werde man neu entscheiden, wird Obama nach Angaben amerikanischer Medien wohl erklären.
Über 200 Opfer gab es an den Schulen der Jesuiten. Der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wurde jahrzehntelang systematisch vertuscht. Das ist im Kern das Ergebnis einer Untersuchung, die der Orden selbst durchführen ließ. Die Missbrauchsbeauftragte Ursula Raue hat heute ihren Abschlussbericht vorgelegt. Möglicherweise gäbe es noch mehr Opfer, sagte Raue in München. Und sie kritisierte scharf das damalige Verhalten des Ordens gegenüber den Tätern.
Die Ermittlungen haben endlich gezeigt, dass innerhalb der Organisation, der Schulen und dann auch des Ordens es so war, dass man nun diese Täterkarrieren nicht unbedingt gefördert hat, aber man hat sie auch nicht ordentlich behindert. Man hat also dann trotzdem dafür gesorgt, dass diese Leute irgendwie verschoben wurden, versetzt wurden.
Sexuelle Gewalt an Kindern wurde also vertuscht, die Perspektive der Opfer erst gar nicht eingenommen. Das musste auch der heutige Provinzial Stefan Dartmann eingestehen, wenngleich er es auch zu entschuldigen versuchte.
Wir haben mit dieser Opferperspektive etwas Neues gewonnen in der gesamten Gesellschaft, was heute in den Blick kommt, auch schon seit längerer Zeit im Blick war, was aber in den 60er, 70er und 80er Jahren in Institutionen überhaupt nicht da war. Das Vertuschen und nicht hinschauen wollen war für weite Kreise unserer institutionellen Welt, glaube ich, die Normalheit, weil es ging darum, die Täter und den Ruhm der Institutionen nicht zu gefährden.
Die Konsequenz: Gegen 6 beschuldigte Patres kann nur noch kirchenintern ermittelt werden, da die Taten strafrechtlich bereits verjährt sind. 6 weitere Täter sind bereits tot. Und was geschieht mit denjenigen, die damals verantwortlich waren für Vertuschung und dafür, dass das Wohl der Institution an erster Stelle stand und nicht das Leid der Opfer? Auf diese Frage, die viele Betroffene derzeit stellen, blieb Dartmann eine wirkliche Antwort schuldig. Beim Thema Entschädigungszahlungen gab er die Verantwortung gleich ganz ab an den Runden Tisch in Berlin, der erst zum Jahresende eine Empfehlung zu Entschädigungszahlungen abgeben will.
Wenn es um finanzielle Forderungen geht, ja, muss man einfach einsehen, dass was immer wir tun, Präzedenzfallcharakter für andere hat. Und das ist nicht nur eine positive Vorreiterfunktion, wie man sehen könnte, sondern eventuell auch eine Funktion, die andere einfach überfordert oder wo man gesamtgesellschaftlich sagt, das ist nicht durchzuführen. Ich bin interessiert daran, dass das Missbrauchsproblem, was ein Problem der gesamten Gesellschaft ist, auch von der gesamten Gesellschaft in Solidarität aufgegriffen wird.
Forderungen der Opfer nach pauschalen Entschädigungssummen um die 100.000 Euro schloss der Provinzial der Jesuiten heute aus.
Aus München berichtete Irene Heider im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Innenminister von Bund und Ländern sind in Hamburg zusammengekommen, um noch bis morgen eine lange Liste von Themen der inneren Sicherheit zu beraten. Der Kampf gegen die Rockerbanden, ein schärferes Vorgehen gegen die Internetkriminalität, die Eindämmung der Gewalt im Umfeld von Fußballspielen stehen auf der Tagesordnung und die Frage, wie die zunehmende Gewalt gegen Polizisten zu stoppen ist. Aus Hamburg, Werner Pfeiffer.
Mehr als 2 Stunden hat das Kamingespräch der Innenminister und Senatoren im Gästehaus des Hamburger Senats an der Außenalster gedauert und damit länger als geplant. Dabei ging es vor allem um die geforderte Strafverschärfung für Angriffe auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute. Bei diesem Thema haben die sogenannten A- und B-Länder, also die SPD- und die CDU-geführten Länder, offenbar einen Konsens gefunden. Kurz vor dem Kamingespräch hatte der Vorsitzende der IMK, der Hamburger Innensenator Christoph Ahlhaus, die Presse auch über eine positive Reaktion der Bundesjustizministerin informiert.
Die B-Seite wünscht sich eine klare Aussage, dass wir auch eine Straferhöhung brauchen. Wir sind sehr erfreut, dass der Bundesinnenminister uns heute die Nachricht überbracht hat, dass auch das Bundesjustizministerium jetzt in dieser Richtung denkt. Wenn unsere Überlegungen hier bei der Innenministerium dazu den nötigen Anstoß gegeben haben, dann glaube ich, sind wir ein gutes Stück weiter.
Gemeint ist damit ein neuer Gesetzentwurf von der FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der vor 2 Tagen dem Bundesinnenminister vorgelegt wurde. Er sieht bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eine neue Höchststrafe von 3 statt 2 Jahren vor. Doch auch dieser Entwurf ist den Innenministern der Länder nicht hart genug. Der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann fordert wie viele seiner Kollegen auch eine höhere Mindeststrafe.
Ja, bei Widerstand ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir auf mindestens 3 Jahre dann gehen. Und bei der Mindeststrafe sollte man nicht nur von Geldstrafe ausgehen, sondern über ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr Mindeststrafe sollte man schon diskutieren.
Diese Position wird offenbar auch von den SPD-Ländern unterstützt. Lediglich Ingo Wolf, der FDP-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, wehrt sich noch gegen eine Erhöhung des Strafmaßes.
Ich glaube nicht, dass ein Überbietungswettbewerb, der ja auch immer wieder zu hören ist, 4 Jahre, 5 Jahre, vor allen Dingen auch im Bereich des Widerstands hilft. Wir haben bei den Körperverletzungsdelikten und Tötungsdelikten bis zu 10 und mehr Jahren Strafrahmen. Das ist der entscheidende Punkt, der Strafrahmen ist da. Er muss auch ausgenutzt werden.
Seine Länderkollegen wollen aber ohnehin eine Ausweitung des Gesetzes. Nicht nur der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also zum Beispiel gegen eine Festnahme bei einer Demonstration, sondern alle Angriffe auf Polizeibeamte während ihrer Diensttätigkeit sollen härter bestraft werden. Ein weiteres kontrovers diskutiertes Thema ist das geplante Verbot von Rockergruppen. Dazu wird es aber wohl nicht kommen. Zwar halten alle Innenminister die Hells Angels und die Bandidos für eine eher kriminelle Vereinigung als einen netten Motorradclub, aber ein Verbotsantrag müsse gut vorbereitet sein. Das sagt der Vorsitzende der IMK, Christoph Ahlhaus.
Ein Bericht war das von Werner Pfeiffer. Mehr Geld für die Bildung. Darauf hatte sich die schwarz-gelbe Koalition schon Ende letzten Jahres geeinigt. Aber in Zeiten knapper Kassen machen einige Politiker längst ein Fragezeichen dahinter. Jetzt wollten eigentlich die Kultusminister der Länder darauf pochen, dass das Versprechen eingehalten wird. Doch auch bei ihrer Konferenz in München, die heute begonnen hat, gibt es Widerspruch. Aus München, Julio Segador.
Der Schatten des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch reicht bis zur Kultusministerkonferenz in München. Seine Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann hat Bedenken angemeldet, die Bildungsausgaben in Deutschland, wie vorgesehen, bis 2015 auf 10% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Darauf hatte sich die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten verständigt. Der bayerische Kultusminister und KMK-Präsident Ludwig Spänle hofft dennoch auf eine Einigung, wenn es jetzt um die konkrete Ausgestaltung geht.
Wir legen dem Auftrag und den Ausfüllung des Auftrags der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin einen umfassenden Maßnahmenkatalog vor, der auch eine der Grundlagen für die Entscheidungen des Bildungsgipfels sein wird. Das geht von der frühkindlichen Bildung bis zur Forschungsförderung und verbinden damit auch die klare Botschaft, auch in haushaltsmäßig schwierigen Zeiten muss Bildung Priorität genießen.
Rund 13 Milliarden Euro pro Jahr sind zusätzlich notwendig, um die Vorgaben der Qualifizierungsinitiative zu erreichen. Gelder, die hauptsächlich der Bund zur Verfügung stellen soll.
Darf ein muslimischer Schüler an seiner Schule öffentlich beten? Und darf er dafür einen eigenen Raum beanspruchen? Mit diesen Fragen hat sich das Oberverwaltungsgericht in Berlin befassen müssen. In dem Revisionsprozess ging es um einen 16-jährigen Berliner, der an seiner Schule in der Pause beten wollte und sich dabei auf die Religionsfreiheit berief. Das Oberverwaltungsgericht hat ihm nicht Recht gegeben. Das Gebet könne den Schulfrieden stören, hieß es zur Begründung. Aus Berlin, Ulf Molling.
Der 16-jährige strenggläubige muslimische Schüler darf nun doch nicht in der Pause in seinem Gymnasium sein rituelles Mittagsgebet verrichten, entschieden die Richter. Zwar genieße er Religionsfreiheit, doch die Einschränkung dieses Grundrechts sei im konkreten Fall gerechtfertigt, hieß es im Urteil. Yunus M. besucht ein Gymnasium gemeinsam mit 650 Mitschülern aus 30 Nationen. Alle Weltreligionen sind vertreten, auch der Islam. Im letzten Herbst hatte der 16-Jährige im erstinstanzlichen Urteil das Recht zum Beten in der Schule sich erstritten. Das Gericht berief sich auf einen Gutachter, der überzeugt war, dass strenggläubige Muslime ihr Mittagsgebet nicht einfach ausfallen lassen oder auf den Nachmittag nach Schulschluss verschieben können. Die Religionsfreiheit des Schülers sei in Gefahr. Dem widersprach heute ein anderer Gutachter, der Islamwissenschaftler Tilman Nagel aus Göttingen.
Nein, das beschneidet nicht die Religionsfreiheit, weil er ja jeden Nachmittag entweder zu Hause oder in der Moschee sein Gebet, auch das mit dem Mittagsgebet verbunden, vollziehen kann.
Bis heute hatte Yunus M. in seinem Gymnasium einen Raum für das Verrichten des Mittagsgebets. Doch seine Rektorin registrierte nur 14 Mal in 2 Jahren, dass er in dem Raum war, berichtete sie heute vor Gericht. Schon als 14-Jähriger hatte Yunus M. sich auf den Fluren der Schule mit muslimischen Mitschülern hingekniet und gebetet. Sein Vater ist ein zum Islam konvertierter Deutscher, seine Mutter kommt aus der Türkei. Nachdem Yunus M. nach dem heutigen Urteil nicht mehr in der Schule sein Mittagsgebet verrichten darf, wird das Konfliktpotenzial sinken an dem Gymnasium, hofft die Rektorin. Für die Verwirklichung des staatlichen Unterrichts und Erziehungsauftrags sei der Schulfrieden jedenfalls unabdingbar, hieß es im Urteil.
Soweit Ulf Molding aus Berlin und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.